Nehmen wir mal an, du hast eine Meinung zu einem bestimmten Thema. Sagen wir, du bist fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Mainstream-Serienautos immer vier Räder haben werden. Hatten sie schließlich immer. Also warum soll sich daran je was ändern? Vielleicht hängt an dieser Meinung sogar dein materielles Wohlergehen, zum Beispiel, weil du gerade dein gesamtes Erspartes in einen Konzern mit durchgehend vierrädriger Flotte investiert hast, oder weil du für einen Autokonzern arbeitest und gerade ein neues Modell planst, das natürlich auch vier Räder hat. Aber dann passiert etwas. Sagen wir, irgendwer erfindet ein Auto mit drei Rädern, das gewisse Vorteile hat. Die Sache schlägt Wellen, die Medien berichten und die Leute bezeichnen dreirädrige Autos als die Zukunft. Aber du denkst dir, Blödsinn, als würde sich das jemals durchsetzen. Schnitt. 10 Jahre später bist du pleite, denn alle Welt will nur noch Autos mit drei Rädern. Und du warst zu stur, deine Meinung zu ändern. Blöd gelaufen. Ich weiß, das klingt weit hergeholt, ist aber schon etliche Male so oder so ähnlich passiert. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an Kodak, den US-Pionier der Analogfotografie? Weg vom Fenster. Denn dort dachte man vor 30 Jahren, dass die Menschen für immer Fotofilme entwickeln werden. Digitalfotografie? Uninteressant. Doch es kam anders. Heute schießt jeder nur noch Bilder mit dem Smartphone. Die Sache ist die: Bislang verbinden wir mit Intelligenz die Fähigkeit zu denken und zu lernen. Aber heute, wo die Welt sich immer schneller verändert und uns mit immer neuen Entwicklungen überrascht, ist es da nicht wichtiger, dass wir umdenken und uns von Erlerntem lösen? Ich bin Frank von Blinkist und ich begleite dich durch unsere 7 Blinks zur Kunst des Umdenkens. Gemeinsam sehen wir uns an, warum dieses Umdenken so schwer fällt und warum es gerade deshalb zu besseren Entscheidungen führt. Wir sehen uns an, wie du nicht nur selbst umdenkst, sondern auch andere zum Umdenken bringst. Und zwar von vorsichtigen Impfskeptikern bis zu hartgesottenen Rassisten. Dabei geht es ganz besonders um eine Tugend, die zuletzt ins Hintertreffen geraten ist: Bescheidenheit. Die Bereitschaft, einen Schritt zurückzumachen, damit unser Gegenüber einen Schritt auf uns zugehen kann. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein paar Schritte üben. Es war einmal ein Unternehmen namens BlackBerry. Das veröffentlichte ein hochmodernes, ultratrendiges Business-Handy, das die noch junge Mobiltelefonbranche auf den Kopf stellte. Quasi das erste Smartphone der Geschichte. Das Telefon war so beliebt, dass kaum ein Promi mehr ohne sein BlackBerry zu leben können glaubte. Von Bill Gates über Barack Obama bis zu Oprah Winfrey. Daran kann sich heute kaum jemand erinnern. Ich meine, wir sprechen ja auch von den mittlerweile weit, weit entfernten Nullerjahren. 2009 kontrollierte BlackBerry gut 50% des globalen Marktes. Und keine 5 Jahre später war es nur noch ein mickriges Prozent. Und mal ehrlich, kennst du noch jemanden mit einem BlackBerry? Aber was zum Henker ist mit den Dingern passiert? Nun, vereinfacht könnte ich es so ausdrücken. Ihr Erfinder, Mike Lazaridis, wollte partout nicht seine Meinung ändern. Der Erfolg des BlackBerrys basierte auf 3 Kernfunktionen. Man konnte telefonieren, Mails schreiben und in einem kleinen Internetbrowser surfen. Das war damals der totale Knaller. Aber 2007 kam Apple mit seinem ersten iPhone um die Ecke, das zusätzlich Videos, Musik, Fotos, Spiele und andere Anwendungen bot. Und natürlich ein Touchdisplay mit virtueller Tastatur, die sich ausblenden ließ und den ganzen Bildschirm freigab. Das iPhone sammelte rasch Anhänger und Marktanteile, aber BlackBerry-Vater Lazaridis blieb unbeeindruckt. Er hielt das iPhone für einen flüchtigen Trend. Er konnte sich keine Welt vorstellen, in der die Smartphone-Nutzer mehr wollen würden als das, was seine BlackBerrys konnten. Der Rest ist Geschichte. Nun wäre es leicht, Lazaridis Sturheit zu belächeln, aber wer weiß, ob uns nicht genau dasselbe passiert wäre. Du kennst das Mantra: Bleib bei dem, was du kannst. Viele Unternehmer leben nach genau diesem Motto. Sie halten sich an das, was sie gut können, an das, woran sie glauben. Das Problem ist nur, dass sich die Welt heute schneller verändert als je zuvor und mit ihr unser Zugang zu Informationen. Was das bedeutet? Naja, dass es heute nicht mehr ausreicht, gut im Denken zu sein. Du musst auch umdenken können. Du musst flexibel sein, um auf den immer rascheren Wandel in der Welt zu reagieren. Beweglich, offen für neue Ansichten und bereit, deine Überzeugungen und Strategien anzupassen. Okay, aber wie stellst du das an? Genau darum geht es in diesen Blinks. Für den Anfang kannst du dir eine Scheibe von Wissenschaftlern abschneiden. Denn Wissenschaftler lassen sich von ihrer Neugier antreiben. Sie wollen wissen, was sie noch nicht wissen. Ihr Ausgangspunkt sind keine Antworten, sondern Fragen. Sie arbeiten mit Theorien, die sie selbstkritisch überprüfen. Und dafür verlassen sie sich nicht auf irgendwelche Vorurteile, sondern auf handfeste Beweise. Diese Herangehensweise lässt sich auf sämtliche Lebensbereiche übertragen. Du leitest ein Unternehmen? Dann mach es wie die Wissenschaftler. Sieh deine Geschäftsstrategie als Theorie, die du konstant überprüfst und überarbeitest. Die Flexibilität zahlt sich aus. Eine Studie mit italienischen Start-ups hat gezeigt, dass Gründer mit einer wissenschaftlich geprägten Haltung erfolgreicher waren als die Konkurrenz. Sie hatten höhere Umsätze und Kundenzahlen. Und warum? Weil sie bei Problemen eher bereit waren, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Du kennst das Sprichwort. Es passt zu unserem nächsten Gedanken, denn was brauchst du, um umdenken zu können? Genau, Einsicht. Du musst zumindest mal in Betracht ziehen, dass du fehlbar bist, dass auch du Schwächen hast, an denen du arbeiten kannst. Klingt eigentlich total selbstverständlich, oder? Ist es aber offenbar nicht. Die Forschung zeigt, dass wir oft gerade für unsere Schwächen blind sind. Beispiele sind Studien zu Kompetenzen wie logischem Denken oder Sinn für Humor. Da kamen die schlimmsten Fehleinschätzungen von den Probanden mit den schlechtesten Testwerten. Diese Leute merkten gar nicht, wie unlogisch und humorlos sie durchs Leben gingen. Doch es kommt noch dicker. Wer sich dort für kompetent hält, wo er eigentlich nichts auf dem Kasten hat, ist weniger bereit, dazuzulernen. Oder einfacher, Selbstüberschätzung macht blind, unflexibel und lernresistent. Also das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das zeigte unter anderem eine Studie zum Thema emotionale Intelligenz. Nicht nur, dass sich die Probanden mit den niedrigsten Testwerten für viel emotional intelligenter hielten, als sie waren im Schnitt auch weniger bereit, sich von professionellen Coaches helfen zu lassen. Was also hilft, um nicht blind für die eigene Inkompetenz zu werden? Kurz und knackig: Bescheidenheit. Es braucht eine Prise Bescheidenheit, um anzuerkennen, dass man die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat. Dass es so vieles gibt, das man noch nicht weiß. Nur so öffnest du dich für neue Einsichten. Manche Menschen verwechseln Bescheidenheit mit Kleinmut, so als untergrabe sie das Selbstvertrauen. Doch in Wirklichkeit geht beides Hand in Hand. Selbstvertrauen bedeutet, an dich selbst zu glauben. Und Bescheidenheit bedeutet, dass du dich hin und wieder selbst hinterfragst. Erfolgreiche Menschen bringen beides unter einen Hut. Sie glauben daran, dass sie am Ende ihre Ziele erreichen. Aber sie hinterfragen auch ständig, ob sie auf dem Weg dahin die richtigen Schritte machen. Und es gibt noch ein weiteres Mittel gegen Selbstüberschätzung: die Fähigkeit, sachlich zu diskutieren. Ein gutes Streitgespräch kann dir die Augen öffnen und helfen, die Dinge anders und besser zu machen. Das setzt aber voraus, dass du auf der richtigen Ebene streitest. Lass mich dir das am Unterschied zwischen zwei typischen Diskussionsformen erklären: dem Beziehungskonflikt und dem Aufgabenkonflikt. Bei Beziehungskonflikten sind nicht nur Meinungsverschiedenheiten im Spiel, sondern auch Gefühle. Dagegen geht es bei Aufgabenkonflikten nur um die sachliche Frage, welche Strategie und welche Methoden zum Ziel führen. Der Autor Adam Grant forschte zu genau diesem Thema mit Tech-Teams im Silicon Valley. Dabei fand er heraus, dass die leistungsstärksten Teams relativ viele Aufgabenkonflikte führten, und zwar schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Projekte. Auch hier ging es meist um die beste Vorgehensweise. Vor allem aber trugen diese Top-Teams kaum Beziehungskonflikte aus. Sie verstanden sich auch dann gut, wenn sie über Methoden und Prozesse stritten. Umgekehrt gab es in den leistungsschwächsten Teams besonders viele Beziehungskonflikte, und zwar im gesamten Projektverlauf. Die Mitglieder kamen so schlecht miteinander aus, dass sie einander schlichtweg nicht konstruktiv kritisieren konnten. Spinnen wir den Gedanken mal weiter. Angenommen, du willst jemand anderen zum Umdenken bringen. Wie stellst du das an? Eigentlich brauchst du doch nur ausreichend Beweise dafür, dass dein Gegenüber falsch liegt, oder? Tja, das dachte der Autor früher auch. Aber im Laufe der Zeit fand er heraus, dass du beim Debattieren mehr tun musst, als dein Gegenüber mit Logik zu bombardieren. Er kam zu dem Schluss, dass Überzeugungskünstler vor allem drei Dinge beherrschen. Erstens suchen sie nach gemeinsamen Nennern. Viele Menschen gehen beim Diskutieren vor wie beim Tauziehen, nach dem Motto, wenn ich dem anderen nur genügend Argumente an den Kopf knalle, dann kann ich ihn auf meine Seite rüberziehen. Aber versierte Verhandlungskünstler sehen die Sache eher als Tanz. Sie wissen, dass sie hin und wieder einen Schritt zurück machen müssen, damit ihr Gegenüber einen Schritt auf sie zugehen kann. Das unterscheidet sie von Amateuren. Sie bleiben nicht hüftsteif bei der Haltung, ich habe recht und du liegst falsch. Sie finden leichtfüßig den Gleichschritt. Sie betonen Gemeinsamkeiten. Das macht es der anderen Person leichter, ihrerseits Zugeständnisse zu machen. Zweitens konzentrieren sich Überzeugungskünstler auf wenige, aber dafür gute Argumente. Bei vielen Diskussionen wirkt es, als stünden die Streithähne auf zwei Seiten einer Waage und wer mehr Argumente stapelt, gewinnt. Aber Überzeugungskünstler türmen nicht beliebig viele Argumente auf. Sie bringen wenige, starke Argumente vor. Wenn du bei deinen Argumenten auf Masse gehst, kann dein Gegenüber einfach die Schwächsten aushebeln. Und je häufiger ihm das gelingt, desto mehr untergräbt er deinen ganzen Standpunkt. Auch hier ist also weniger mehr. Der Autor nennt als Beispiel eine Studie, bei der Uni-Absolventen überzeugt werden sollten, an ihre ehemalige Hochschule zu spenden. Die Zahl der Spender sank um satte 50%, wenn man ihnen statt einem zwei Argumente nannte. Du kennst das vielleicht, wenn dir Freunde für Verabredungen absagen. Je mehr Gründe jemand nennt, desto weniger überzeugend wirkt das Ganze. Drittens verhalten sich Überzeugungskünstler weniger wie Prediger oder Staatsanwälte, sondern wie? Genau, wie Wissenschaftler. Sie versuchen nicht, ihre Standpunkte wie heilige Wahrheiten zu predigen. Sie versuchen auch nicht, die Position ihrer Gegner wie gnadenlose Juristen zu zerlegen. Nein, wirklich gute Verhandlungskünstler begegnen ihren Diskussionspartnern mit wissenschaftlichem Interesse. Sie fragen Dinge wie: Und Sie können meinem Vorschlag wirklich gar nichts abgewinnen? Überhaupt sind Fragen ein bewährtes Mittel. Studien zufolge beenden die besten Rhetoriker 20% ihrer Argumente mit einer Frage. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie bei durchschnittlichen Verhandlungsführern. 1983 begab sich der afroamerikanische R&B-Musiker Daryl Davis auf kühne Mission. Er würde ab sofort regelmäßig Treffen des Ku Klux Klans besuchen. Warum in aller Welt er das vorhatte? Nun, er wollte die wohl brutalsten und fanatistischsten Rassisten im Land zum Umdenken bringen. Und Tatsache! Seitdem hat Davis etliche KKK-Mitglieder dazu bewegt, den Geheimbund zu verlassen. Einer dieser Aussteiger machte Davis später sogar zum Taufpaten. Unglaublich, oder? Davis' Erfolg lehrt uns viel darüber, was man gegen Engstirnigkeit und Fanatismus tun kann. Also, wie genau bringt man so vernagelte Köpfe zum Umdenken? Davis fand bei seiner Arbeit mit den KKK-Mitgliedern eine besonders wirksame Strategie. Man muss ihnen vor Augen führen, wie willkürlich ihre Überzeugungen sind. Zum Beispiel fragte er, was, wenn du in einer anderen Familie aufgewachsen wärst? In einer Familie, die nicht seit Generationen an die biologische Überlegenheit der Weißen glaubt, wärst du dann auch Rassist geworden? Das Gedankenspiel machte vielen klar, dass ihr Rassismus Wurzeln hatte, dass sie diese Ansichten von klein auf eingebläut bekommen hatten und folglich nicht aus freien Stücken heraus entwickelt hatten. Und das wiederum führte zu der Frage, woran sie eigentlich wirklich glaubten. Das brachte viele Mitglieder dazu, ihre rassistischen Überzeugungen zu überdenken. Der Sprung ist natürlich gewaltig, aber der Autor beobachtete ein ähnliches Phänomen, als er sich mit den Vorurteilen von Baseballfans befasste. Die Anhänger der New York Yankees und der Boston Red Sox waren gnadenlos verfeindet. Yankees-Fans hielten Red Sox-Fans für vulgär, aggressiv und arrogant. Und Red Sox-Fans dachten dasselbe über Yankees-Fans. Der Autor wollte wissen, wie man diese Kluft überwindet. Für ein Experiment ließ er die Fans über die Willkürlichkeit ihrer Ressentiments nachdenken. Yankees-Fans sollten sich vorstellen, sie wären in einer Familie aus Red Sox-Anhängern aufgewachsen. Dann wären sie ja vermutlich auch Red Sox-Fans geworden. Anschließend waren viele Fans von allein bereit, umzudenken. Sie erkannten, wie oberflächlich und falsch ihre Vorurteile waren. Was lernen wir aus all dem für die Frage, wie du andere Menschen zum Umdenken bewegst? Naja, dass es eben oft nicht reicht, nur Argumente und Ideen zu widerlegen. Manchmal musst du jemandem auch klarmachen, dass seine vermeintlich ach so eingefleischten Überzeugungen reine Zufallsprodukte sind. Wir reisen zurück ins Jahr 2018. In einem Krankenhaus im kanadischen Quebec wollte eine junge Mutter namens Marie-Hélène partout nicht umdenken. Sie war Impfskeptikerin und wollte ihr Frühgeborenes, den kleinen Tobi, nicht gegen Masern impfen lassen. Nun gingen zum ersten Mal seit über einem halben Jahrhundert wieder Masern um, weil sich in jüngster Zeit immer mehr Eltern gegen die Masernimpfung entschieden. Darum waren die Mitarbeiter auf der Frühchenstation besorgt um Tobis fragile Gesundheit. Da konnte nur einer helfen, der Impfflüsterer. Impfflüsterer? Das ist der Spitzname des Neonatologen Dr. Arnaud Gagneur. Und was war Dr. Gagneurs Geheimnis? Er arbeitete mit einer Technik namens motivierende Gesprächsführung. Sie hat sich als sehr effektives Mittel erwiesen, um Menschen zum Umdenken zu bewegen, egal ob es um Impfungen, Rauchen, zu wenig Sport oder Spielsucht geht. Die Grundidee ist die: Du bringst die Leute nicht zum Umdenken, wenn du ihnen bloß deine Gründe runterratterst. Du musst ihnen helfen, ihre eigenen Gründe fürs Umdenken zu finden. Der Interviewer geht also mit Bescheidenheit in das Gespräch. Er interessiert sich ehrlich dafür, wie sein Gegenüber zu seiner Meinung kommt und was ihn zum Umdenken bringen könnte. Also begann Dr. Gagneur sein Gespräch mit Marie-Hélène mit offenen Fragen dazu, was sie über die Masernimpfung dachte. Und dann fragte er sie genauso offen, wie sie über die Risiken dachte, falls Tobi nicht geimpft würde. In der Regel ist es doch so: Wenn wir jemanden überzeugen wollen, dann machen wir vor allem eins: Reden. Kein Wunder, dass wir im Deutschen auch vom Überreden sprechen. Aber bei der motivierenden Gesprächsführung geht es ums Zuhören. Gagneur widersprach Marie-Hélène nicht. Im Gegenteil, er machte klar, dass er ihre Ängste vor der Impfung verstand. Er erkannte an, was sie dachte und fühlte. Diese Technik bezeichnet der Autor als reflektierendes Zuhören. Und am Ende des Gesprächs betonte Gagneur nochmal, dass Marie-Hélène erwachsen und mündig war. Sie allein würde entscheiden, ob sie Tobi impfen lassen würde oder nicht. Denn in vielen Diskussionen mauern die Menschen nicht, weil sie grundlegend anderer Meinung sind. Nein, oft halten sie dagegen, weil sie sich nicht bevormunden lassen wollen. Umso wichtiger ist es, dass du deinem Gegenüber beides vermittelst, dass er sich ändern kann und dass er dennoch ganz und gar selbst entscheidet. Ja, und wie fiel nun Marie-Hélènes Entscheidung aus? Du ahnst es. Sie ließ Tobi gegen Masern impfen. Und ihre älteren Kinder gleich mit. Der Impfflüsterer musste sie gar nicht groß überzeugen. 2006 veröffentlichte der frühere US-Präsidentschaftskandidat Al Gore den Film »Eine unbequeme Wahrheit«. Die preisgekrönte Doku über die globale Erwärmung schlug ein wie eine Bombe. Sie zeigte der Welt, wie dringend wir den Planeten schützen müssen. Es ging ein spürbarer Ruck durch Regierungen, Unternehmen und ganz normale Menschen. Das war ein Etappensieg für die Klimabewegung. Aber wie nachhaltig war das Ganze? Die Frage ist natürlich suggestiv. 2018 hielten nur 59% der US-Amerikaner den Klimawandel für dringlich. 16% sahen ihn gar überhaupt nicht als Problem. Und auch Anfang 2022 war die Welt weit davon entfernt, die Ziele des Pariser Klimaabkommens konsequent anzugehen. Was lernen wir daraus über das Umdenken? Es zeigt, dass Menschen weniger zum Umdenken bereit sind, wenn man Probleme schwarz-weiß zeichnet. Denn oft machen Aktivisten wie Al Gore genau das. Sie schaffen ein Narrativ, in dem es nur die Kategorien richtig und falsch gibt. Du bist entweder für oder gegen den Klimaschutz. Das wirkt dann schnell so. Auf der einen Seite gibt es die Wissenschaft und die Wahrheit. Und auf der anderen Seite gibt es die Klimaleugner und ihre hanebüchenen Ideen. Psychologen sprechen dann von binärer Verzerrung. Will heißen, wir neigen in unserem Streben nach Wahrheit dazu, komplexe Sachverhalte auf zwei Kategorien zu reduzieren. Aber so ein Ansatz bringt die Menschen nicht zum Umdenken. In den USA zum Beispiel verorten sich nur die wenigsten klar auf einer Seite der Klimadebatte. Die meisten haben gemischte Gefühle. Mal sind sie beunruhigt, mal verdrängen sie das Thema und an manchen Informationen zweifeln sie. Aber der binäre Ansatz der Aktivisten, die Wahrheit gegen die Verleugnung, zwingt sie, sich für eine Seite zu entscheiden. Tatsächlich denken Menschen viel eher um, wenn man Probleme als komplex darstellt, als Sachverhalte, bei denen es viele verschiedene Perspektiven gibt. Heißt, wenn du jemanden zum Umdenken bewegen willst, dann verzichte auf das binäre richtig oder falsch. Mach ihm klar, dass es viele verschiedene Ansichten und Facetten gibt. So konzentriert er sich weniger auf die emotional aufgeladene, irrationale Suche nach dem richtigen Lager und mehr auf das eigentliche Problem. Vielleicht sollte das auch die Klimabewegung tun, um den Fokus wieder stärker auf die eigentliche Wissenschaft zu lenken. Nun könntest du fragen, aber schwächt das nicht meine Position, wenn ich zugebe, dass es viele verschiedene Perspektiven gibt? Nein, das tut es nicht, denn Studien zeigen, dass wir Experten sogar überzeugender finden, wenn sie Raum für Zweifel lassen.
In Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy
your last. Is it instrumentation, Max?
Wir reisen ein letztes Mal in der Zeit. Am 16. Januar 2003 startete das Space Shuttle Columbia am Kennedy Space Center in Florida. Bei diesem Start brachen Schaumstoffstücke aus der Fassade des großen Außentanks und trafen die linke Flügelvorderkante. Aber die Bodenkontrolle entschied, dass keine Gefahr bestand. Es waren schon öfter Schaumstoffteile abgebrochen, ohne dass Schlimmeres passiert wäre. Tja, das sollte sich als tödlicher Fehler erweisen. Denn in Wirklichkeit hatte der Schaumstoff ein Loch in die Hitzeschutzverkleidung des Shuttles geschlagen. Und beim Wiedereintritt des Shuttles am 1. Februar 2003 trat Reibungshitze in den Flügel ein. Die Struktur gab nach und das Shuttle brach auseinander. Alle 7 Astronauten starben. Die Techniker hatten sich auf Erfahrungswerte verlassen, was den abgebrochenen Schaumstoff anging. Die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, dass auch größere Teams und ganze Organisationen umdenken. Dazu muss ich anmerken, dass die Arbeit der NASA zu jener Zeit, also 2003, ganz stark auf einer Leistungskultur basierte. Die höchste Priorität war, dass jeder seinen Job machte. Und zwar perfekt. Hauptsache, man lieferte. Bei so viel Druck war wenig Platz fürs Umdenken. Damit ein Team umdenken kann, braucht es keine Leistungskultur, sondern eine Lernkultur. In Lernkulturen geht es vor allem um Wachstum. Da ist das Umdenken Routine. Die Mitarbeitenden prüfen ihre Methoden immer wieder selbst auf Herz und Nieren und sie sind sich bewusst, dass es vieles gibt, das sie noch nicht wissen. Diese Bescheidenheit bewahrt sie vor der Überheblichkeit, der die NASA-Techniker damals verfielen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wie viele Unternehmen schwören auf eine Leistungskultur? Wie viele glauben, dass sie bessere Ergebnisse liefert? Dabei zeigt die Forschung, dass Unternehmen mit Lernkultur am innovativsten sind und die wenigsten Fehler machen. Also Butter bei die Fische. Wie etablierst du eine solche Lernkultur in deiner Organisation? Indem du deinen Mitarbeitenden psychologische Sicherheit gibst. Sie müssen Risiken eingehen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Sie müssen ihren Kollegen und Vorgesetzten genug vertrauen können, um Fehler zuzugeben. All das führt dazu, dass Fehler ans Licht kommen und korrigiert werden. Nicht so in Leistungskulturen. Dort werden Menschen ständig für Versäumnisse bestraft. Darum vertuschen sie ihre Fehler, die dann natürlich nicht gelöst werden und sich auf lange Sicht zu Tragödien wie dem Columbia-Unglück summieren. Mach es besser. Du willst, dass dein Team in den entscheidenden Momenten den Mumm hat, umzudenken. Also gib den Leuten das Gefühl, dass Fehler okay sind. Mehr noch, nur wer Fehler eingesteht, kann umdenken. Und genau diese Fähigkeit zum Umdenken ist der Schlüssel zu echtem Lernen, echtem Wachstum und nachhaltigem Erfolg. Du hast es gesehen, Umdenken lohnt sich. Sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Als Team, als Unternehmen und als Gesellschaft. Und ist das nicht eine schöne Vorstellung? Eine Welt, in der die Menschen nicht wütend aufeinander losgehen, um sich gegenseitig Überzeugungen einzuhämmern, sondern in der jeder zuerst die eigene Position hinterfragt. Habe ich vielleicht etwas übersehen? Könnte es sein, dass uns das Argument des anderen weiterbringt? Eine Welt, in der wir bescheiden erinnern, dass es so vieles gibt, das wir noch gar nicht wissen, sondern nur gemeinsam erforschen können. In der Meinung nicht Ausdruck irgendeiner Identität ist, die wir mit Klauen und Zähnen verteidigen müssen, sondern, wie in diesen Blinks beschrieben, Arbeitshypothesen, Theorien, die wir jeder für sich und zusammen verfeinern können. Würde uns das nicht in sämtlichen Lebensbereichen weiterbringen? Das wäre eine Welt, in der du einen Schritt zurück machst, damit sich dein Gegenüber auf dich zubewegen kann.